Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ja, was waren aus meiner Sicht die größten drei Aufreger in der Sicherheit 2020? Nummer drei, Anfang April war der erste Lockdown und es gab die Diskussion, ob sogenannte Stopper an Türen von Supermärkten hier eine Unterrichtung nach § 40a benötigen oder ob die in Anführungszeichen nichts benötigen. Ich habe dazu drei sogar Podcast-Folgen gemacht, 230 folgende. Wer sich, wenn es interessiert, kann sich es gerne mal anschauen. Anfang April sind die gelaufen und von einem großen Verband kam hier die These, diese Leute brauchen gar nichts, weil sie würden ja in Anführungszeichen nichts machen und deswegen brauchen die auch nichts. Meine Argumentation war natürlich eine völlig andere, weil aus meiner Sicht diese Leute ganz klares Hausrecht ausüben und wenn sie jetzt von einem privaten Sicherheitsunternehmen hier da waren, war es ja so, dass die nur Leute reinlassen durften, die zum Beispiel eine Maske aufhaben, die zum Beispiel einen Einkaufswagen dabei hatten und wenn jemand diese Kriterien nicht erfüllt hat, dann durfte er nicht rein. Also haben diese Leute eben dann das Hausrecht ausgeübt. Wie gesagt, Details, Folge 230, kann sich das gerne nochmal jeder anhören, wenn er das gerne möchte. Ja, wie gesagt, ich habe damals diese Vorgaben des Verbandes deswegen kritisiert, weil aus meiner Sicht ein Verband, der dafür da sein soll, das Niveau der Branche zu heben. Und wenn ich jetzt hier eben argumentiere, die Mitarbeiter von privaten Sicherheitsdiensten, diese Tätigkeiten ausüben, brauchen gar nichts, keinerlei Qualifikation, dann ist es aus meiner Sicht eher kontraproduktiv. Und dasselbe gab es jetzt ja noch einmal, und zwar hat es angeblich ein Urteil in Köln gegeben, dass die Sicherheitsmitarbeiter bei Veranstaltungen, die nur in Anführungszeichen Taschen- oder Personenkontrollen machen, dass die keine Qualifikation nach § 34a benötigen würden. Auch hier bei allem Respekt sehe ich das völlig anders. Das ist selbstverständlich eine Tätigkeit, für die man hier eine entsprechende Qualifikation benötigt. Wir haben uns schon mehrfach im Podcast darüber unterhalten, ob jetzt die § 34a Qualifizierung, diese 5 Tage, ob das ausreicht, aber es ist zumindest besser als gar nichts und wie gesagt, gar nichts halte ich aus meiner Sicht für definitiv nicht zielführend und es soll ja 2021 das Sicherheitsdienstleistungsgesetz kommen und vielleicht wird da dann auch einer meiner Aspekte hier umgesetzt, nämlich um nochmal auf das Thema mit diesen Stoppern an den Supermärkten zu kommen. Es war ja zunächst so, dass hier Mitarbeiter von Sicherheitsunternehmen das Ganze gemacht haben. Dann gab es eine Übergangsphase, dann haben das Mitarbeiter vom Supermarkt selber gemacht, die dann wiederum keine Qualifikation benötigen nach der aktuellen Rechtslage, was ich persönlich für völlig sinnfrei halte, weil wenn jemand das Hausrecht ausübt, sei es jetzt so eine Einlasskontrolle, sei es ein Ladendetektiv, dann sollte der selbstverständlich wissen, was ist eine vorherige Festnahme, was bedeutet Hausrecht, was ist Notwehr und so weiter. Ja, das heißt, das hat aus meiner Sicht überhaupt nichts damit zu tun, ob der von einem Dienstleister kommt oder ob der beim Supermarkt direkt angestellt ist, sondern der braucht diese Qualifikation. Also wie gesagt, vielleicht wird es ja nächstes Jahr umgesetzt. Stand jetzt brauchen also die vom Supermarkt direkt Angestellten gar nichts. Ja, und da sieht man vielleicht auch so ein bisschen die Logik hinter dem Ganzen. Wie gesagt, zuerst waren es Mitarbeiter von Sicherheitsunternehmen, dann waren es die Mitarbeiter vom Supermarkt und dann war plötzlich keiner mehr da. Da stand außen ein schönes Schild, in diesem Supermarkt dürfen nur so und so viele Leute rein, aber eine Kontrolle hat keine mehr stattgefunden. Jetzt aktueller Lockdown, jetzt stehen wieder die Mitarbeiter von Sicherheitsunternehmen da, also in dem Supermarkt, in dem ich gerne einkaufen gehe, steht jetzt da eine Dame am Einlassbereich, auch gut sichtbar, dass sie von einem externen Dienstleister kommt. Ich habe aber nicht erkannt, dass sie in irgendeiner Form eingegriffen hätte, außer dass sie die Leute, die kommt, begrüßt und die Leute, die wieder geht, verabschiedet. Aber vielleicht lag es auch daran, dass zu dem Zeitpunkt, in dem ich den Supermarkt betreten habe, alle brav ihre Maske aufhatten, auch alle brav hier einen Wagen hatten. Ob die Dame jetzt gezählt hat, wie viele Leute drin waren oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber sie war so in Anführungszeichen nur da gestanden und sonst gar nichts gemacht. Gut, also das ist aus meiner Sicht der Aufreger Nummer 3, weil aus meiner Sicht kann es echt nicht sein, dass hier auch private Sicherheitsmitarbeiter ohne Qualifikation solche Tätigkeiten ausführen. Und ich habe es gerade ausgeführt, aus meiner Sicht müssten auch die Mitarbeiter vom Supermarkt selbst diese Qualifikationen haben. Ich wurde da teilweise missverstanden in der Folge 230, so nach dem Motto, ich würde behaupten oder ich würde vorschlagen, dass auch die Wurstverkäuferin hier eine 34a-Schulung braucht. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Mir geht es ausschließlich um die Mitarbeiter, egal extern, egal intern, die irgendwas mit Sicherheit zu tun haben. Ein Ladendetektiv, ein Mitarbeiter, der jetzt hier diese Einlasskontrollen macht und so weiter. Und da sehe ich keinen Sinn, dass die eine die Qualifikation haben müssen und die andere die Qualifikation nicht haben müssen. Aufreger 2, 2020 in der Sicherheit. Es erinnern sich sicher alle dran, im Mai hat in USA bei einer Festnahmekontrolle, wie auch immer, ein Polizist einen Farbigen getötet. Also der ist dabei ums Leben gekommen, dieser Farbige, weil der Polizist auf dessen Hals gekniet hat, mehrere Minuten lang. Und obwohl der Farbige gesagt hat, bitte geh runter, ich will keine Luft, hat der Polizist hier nicht gelockert und dann ist der Farbige verstorben. Danach gab es eine riesige Protestwelle gegen Polizeigewalt, Black Lives Matters, also speziell, dass sich hier die amerikanische Polizei gegen Farbige richten würde und speziell Farbige hier dann eben Opfer von Polizeigewalt werden würden. Soweit alles in Ordnung. Was der Polizist gemacht hat, ist völlig daneben, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren und er wird auch definitiv seine gerechte Strafe bekommen. Die Frage ist nur, wie man jetzt damit umgeht und was dann danach passiert ist. Ja, das Problem ist ja, seit Corona-Zeiten ist es sehr schwer, an seriöse Informationen ranzukommen. Ich habe eine Statistik aus USA gesehen zum Thema Polizeigewalt und da war aufgespaltet, gegen wen sich diese Polizeigewalt richtet, in Farbige, in Weiße, in Hispanic und in Sonstige. Und nach dieser Statistik was oder ist es so, dass diese Polizeigewalt in Anführungszeichen willkürlich ist und mit der Hautfarbe nichts zu tun hat. Noch einmal, ob diese Statistik stimmt, kann ich nicht beurteilen. Es ist, wie gesagt, sehr schwer, hier an seriöse Zahlen ranzukommen. Aber aus meiner Sicht scheint es in Amerika eher hier ein generelles Problem mit Polizeigewalt zu geben. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht, wie das früher hier in Diskotheken war, als hier noch sehr viele amerikanische Soldaten stationiert waren. Wenn es da zu einer Schlägerei in so einer Diskothek kam, da kam die Militärpolizei und hat ohne Rücksicht auf Verluste alles niedergeknüppelt, was im Weg war. Farbig, weiß, grün, gelb, völlig egal. So, also deswegen, das ist der eine Punkt, da kann man jetzt drüber diskutieren, ist auch gar nicht das, worüber ich mich jetzt aufrege. Was aus meiner Sicht der Aufreger ist was ganz anderes. Nämlich, dieser Fall in Amerika hat hier eine in Deutschland eine Debatte ausgelöst, auch bei Politikern, wie es denn, ob nichts auch deutsche Polizisten oder die ganze deutsche Polizei rassistisch wäre. Und das ist das, was mich an der Geschichte aufregt, weil zum einen, was hat die Sache in den USA jetzt mit der deutschen Polizei zu tun? Und es, wenn man das mal googelt, deutsche Polizei rassistisch und vielleicht auch mit dem Namen dieses Farbigen in den USA umgekommen ist, dann kriegt man hier sehr, sehr viele, aus dem Internet sehr viele Artikel. Und da wird dann immer nicht nur von Farbigen gesprochen, sondern von, in Anführungszeichen, Nicht-Weißen. Also das ist nicht mein Terminus, sondern das ist der, der in diesen Artikeln da mal verwendet wurde, dass die deutsche Polizei sich generell gegen Nicht-Weiße hier rassistisch verhalten würde. So, und was ist jetzt hier der Aufreger? Der Aufreger ist aus meiner Sicht folgendes. Die Leute, die sich jetzt hier zu Recht bei diesem Fall in den USA aufregen, dass das passiert ist, argumentieren ja damit, dass hier gegen eine spezielle Hautfarbe vorgegangen wird. Dass also hier alles über den Kamm geschert wird und dass hier das rassistisch wäre. Aber jetzt zu behaupten, die ganze deutsche Polizei ist rassistisch, das ist dann komischerweise in Ordnung. Ja, auch hier wird wieder alles über den Kamm geschert. Es wird definitiv, wie in allen Bevölkerungsschichten, wahrscheinlich auch bei der Polizei Leute geben, die eine solche Einstellung haben. Aber die Frage ist, wie viel Prozent sind es? 0,1%, 1%? Und alle anderen, die in Anführungszeichen definitiv nicht so drauf sind, die werden jetzt hier über den Kamm geschert und werden hier unter Generalverdacht gestellt. Und das kann aus meiner Sicht nicht sein. Und es waren ja zum Teil auch Politiker, die das geäußert haben. Und einfach hier mal, die Polizei leistet einen super Job und es ist ja jeder, der hier sich hinstellt und sagt, die Polizei in Deutschland würde sich falsch verhalten, ist ja aufgerufen, selbst Polizist zu werden und dann kann er selbst in den entsprechenden Stadtteilen, der entsprechenden Städte mal gerne ein paar Wochen lang Dienst machen und dann unterhalten wir uns wieder. Also ich habe einen sehr hohen Respekt vor den Leuten, die Männer und Frauen, die hier ihr Leben aufs Spiel setzen, dafür, dass unser aller Gemeinwohl hier aufrechterhalten wird. Und die dann so anzugreifen und zu sagen, die sind alle rassistisch, sorry, da habe ich null Verständnis dafür. Und es kann auch gern, wenn jemand anderer Meinung ist, kann es gerne in den Kommentaren posten. Aber wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass wir die Polizei haben. Und wenn man sich die Polizei in anderen Ländern anschaut, zum Beispiel da in den USA, wie damit Straftätern umgegangen wird, dann ist es hier definitiv alles im grundsätzlichen grünen Bereich. Auch hier, da kann es sicher Ausnahmen geben, aber grundsätzlich im grünen Bereich, um hier alle unter Generalverdacht zu stellen, halte ich für völlig daneben. Kommen wir zum Aufreger des Jahres in der Sicherheit aus meiner Sicht. Ende Juni gab es in Stuttgart einen Vorfall, bei dem ungefähr 500 Leute die Innenstadt in der Innenstadt von Stuttgart randaliert haben und hier einen hohen Schaden angerichtet haben, weit im sechsstelligen Euro-Bereich. Es wurden zusätzlich Polizeifahrzeuge zerstört. Mehr als 30 Polizisten wurden dabei verletzt. Es mussten sogar mehrere ins Krankenhaus. So, und warum ist das aus meiner Sicht der Aufreger? Gleich aus mehreren Gründen. Zum einen wurde das Ganze hinterher runtergespielt und aus einem Rechtsverständnis, wir leben in einer Demokratie, hätte man ganz klar benennen müssen, was das für Leute waren, die diese Straftaten, diese 500 Leute begangen haben. Hat man aber nicht, weil es politisch nicht gewollt ist, weil diese Leute, die das gemacht haben, das kann man also hier nicht offen sagen. Und die Frage ist jetzt, warum ist das so? Ja, die Frage ist, warum kann man in einer Demokratie einen Missstand nicht offen ansprechen? Und das ist aus meiner Sicht sehr schade. Es hat inzwischen die ersten Urteile gegeben von Beteiligten und ein 16-Jähriger wurde zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung ein halbes Jahr verurteilt. Und dann stand so schön im Kommentar drin, offensichtlich war er kein unbeschriebenes Blatt, sonst hätte er nicht eine so hohe Strafe bekommen. Jetzt kann man diskutieren, aber meine persönlich ist, wenn 500 Leute hier in der Stadt randalieren und gegen Polizei vorgehen, dann ist ein halbes Jahr Gefängnis auf Bewährung ist für mich noch ein Lobzeugnis. Ja, da hätte man deutlich härter einsteigen müssen. Und das heißt ja, wenn er nicht schon Vorstrafen gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich eine noch niedrigere Strafe bekommen. Dann wurden noch zwei weitere verurteilt, ein 18- und 19-Jähriger, und die bekommen beide 2,5 Jahre Gefängnis ohne Bewährung. So, und da stand im Urteil, das kann man gar nachgoogeln, dass sowohl der Staatsanwalt als auch die Verteidigung eine geringere Strafe gefordert haben. Also sogar der Staatsanwalt sagt, ja, die Armen und die sind ja, eigentlich sind die Selbstopfer und deswegen hätte man die nicht so hart bestrafen müssen. Nur der Richter hat gesagt, nee, das geht nicht. Natürlich sind die Anwälte in die Berufung gegangen und ich mache nahezu jede Wette, dass in der Berufung das Ganze dann selbstverständlich zur Bewährung ausgesetzt wird, weil dann will er diese Leute nicht kriminalisieren. Der Anwalt von dem einen Täter hat dann gesagt, ja, der hat ja einen Ausbildungsplatz und wenn er jetzt ins Gefängnis müsste, dann würde dieser Ausbildungsplatz weg sein. Die Frage ist, wenn man sich so verhält, ist zwar schön, wenn er einen Ausbildungsplatz hat, aber A, kann er den dann nach der Haftstrafe auch noch machen und B, aus meiner Sicht ist es einfach ein No-Go. Dann, es sind jetzt 3 von 500. Ja, das Ganze ist ein halbes Jahr her und es wird auch eher in den Medien jetzt klein gehalten, weil man möchte das ja nicht hier kriminalisieren. Es haben sich sogar dann Psychologen gefunden, kann man auch im Internet googeln, wenn man Stuttgart Krawalle Psychologe eingibt, die dann sagen, ja, die sind ja eigentlich alle Selbstopfer und Man muss das verstehen, weil die konnten jetzt ja durch Corona, konnten sie nicht feiern, die mussten einfach sich irgendwie hier ausleben. Sorry, habe ich null Verständnis dafür. Ja, wenn ich irgendeine Straftat begehe, da gibt es auch keine Gnade und da werde ich dafür bestraft und hier heißt dann, ja, das sind die Opfer und wie auch immer. So, und jetzt zur Krönung des Ganzen. Es gibt ein Video von diesen Ausschreitungen. Da sieht man einen Polizisten, der am Boden kniet und einen Straftäter festhält. Dann sieht man einen von diesen Randalierern, der Anlauf nimmt und dann mit zwei gestreckten Beinen dem Polizisten gegen den Kopf springt. Also er nimmt Anlauf und springt ihm dann gegen den Kopf und der Polizist fällt dann hinten auf den Boden und knallt auf den Boden auf. Aus meiner Sicht ist das ein versuchter Mord. Ja? Wenn ich jemanden mit zwei Beinen auf Kopfhöhe gegen den Kopf drehe mit Anlauf, hätte der Polizist sterben können. Also es ist zumindest schon mal ein vorsätzlicher Totschlag. So, und damit es ein Mord werden würde, muss noch eins der Mordmerkmale dazukommen. Und da könnte man zum Beispiel an heimtückisch denken, ja, weil der Polizist ja damit nicht gerechnet hat. Nochmal, was ist passiert? Gar nichts. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass hier gegen einen der Täter hier wegen versuchten Mordes oder zumindest wegen versuchten Totschlages hier ermittelt worden wäre. Ja, das ist für mich der Aufreger des Jahres. A, dass man hier eben nicht benennt, was das für Leute konkret waren. B, dass der ganze Schaden, wer zahlt den? Den zahlt natürlich wieder der Steuerzahler, ist ja ganz klar. Ich habe ja auch nichts gehört, diese drei, die jetzt hier verurteilt wurden, das waren ja nur Strafverfahren. Ja, ich kann mich auch nicht erinnern oder habe noch nichts davon gehört, dass jetzt auch Zivilverfahren, also Stichwort Schadenersatz gegen diese Herrschaften hier, was eingeleitet worden wäre, wird wahrscheinlich auch nicht gemacht werden, weil bei denen ist ja nichts zu holen. Also bleibt wieder der Steuerzahler auf dem Schaden sitzen. Gut, das waren die drei Aufreger 2020 aus meiner Sicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Aufreger des Jahres 2020 waren zum Thema Sicherheit. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute für 2021. Bis dann und tschüss.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Sitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss: Wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.